Herzlich willkommen zu Nerdizismus, eurem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ja, da sind wir wieder. Wir entstauben diesen Feed, denn wir waren wieder im Kino. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ist der Michael. Hallo.
Hallihallo.
Ja, Mensch, man hört uns wieder, man sieht uns diesmal wieder nicht, man hört uns wieder. Übrigens, wenn ihr gerne ab und zu mal reinhört, ne, wir haben auch diesen anderen Kanal auf YouTube, die Serienchecker, der ist zwar gerade in einer Kreativpause, der kommt aber wieder, also lasst doch gerne mal auf YouTube ein Abo bei den Seriencheckern da. Michael, wir waren im Kino.
Ja, in einem Film, den ich sehnlichst erwartet habe.
Nicht nur du hast ihn sehnlichst erwartet, sondern ganz viele Leute da draußen auch. Ich habe ihn so ein bisschen wahrgenommen, als dass da irgendwie was kommt. Ein Science-Fiction-Film mit Ryan Gosling, okay. Witzigerweise hatte ich, ohne es zu wissen, schon so Marsianer-Vibes. Haha, ist ja auch vom gleichen Autor, ja, als ich das gesehen habe. Und dann habe ich dieses, da war ich erst noch ein bisschen verwirrt, ob des Titels, weil im Original heißt der Project Hail Mary. Wir in Deutschland mussten natürlich noch einen Vortitel dazu machen, der Astronaut. Dann wusste ich teilweise gar nicht, ist das jetzt zwei Filme, ist das jetzt der ein? Weil manchmal habe ich gelesen, ja, Project Hail Mary mit Ryan Gosling und dann der Astronaut mit Ryan Gosling. Ist immer, der jetzt schon zwei Science-Fiction-Filme, okay. Naja, und jetzt ist er im Kino, wir haben ihn uns angeschaut und wollen euch dazu heute etwas mit leichten Spoilern berichten. Und deswegen vorab, wie bei jeder Filmbesprechung, Michael, was glaubst du denn, wie das Ding angekommen ist beim Publikum bei Rotten Tomato, nachdem es jetzt ja ein Wochenende gelaufen ist?
Also ich weiß, dass es enorme Einspielergebnisse eingefahren hat. Ich weiß, dass wir, glaube ich, schon bei, lass mich lügen, mindestens irgendwie 117 Millionen oder so waren. Die Kritiken waren, glaube ich, richtig gut. Es müssten auf jeden Fall so in einem fast 90er-Bereich sein. Und ich glaube, die User sind auch hoch. Lass es die hohen 80er sein.
Ja, also wir haben auf Basis von 330 Reviews, und unseres ist noch nicht da mitgezählt, das ist natürlich das Wichtigste von allem, sind wir schon bei 95%.
Ah, wow,
und bei den Nutzern auf Basis von über 10.000 Reviews sind wir bei 96%.
Also wenn Review gebombt, ins positive Review kommt.
Ich will das gerade mal vergleichen mit dem Dune von Denis Villeneuve. Der hatte zum Beispiel bei den Kritikern nur 83 und dem Audience Score 90.
Ja, das ist auch so ein Franchise, was noch nicht wie Star Wars oder Star Trek verwurstet wurde und noch Leben in sich hat und auch eine ganz große Fanbase hinter sich, die dann Dune gut finden. Und der, muss man sagen,
beim zweiten Villeneuve Teil war es dann deutlich besser. Ja.
Ja, aber ja, bei diesem Film absolut verständlich, auch wenn ich so meine Kleinigkeiten damit habe.
Ja.
Und wo du jetzt sagst, der Astronaut, Project Hail Mary, bevor ich jetzt da kurz einsteige, hast du vorher das Buch gelesen oder schon gehört, bevor
Nein.
du von diesem Film gehört hast?
Nein, ich habe wahrgenommen, dass es Andy Weir gibt und dass er den Marsianer gemacht hat, der mit Matt Damon, glaube ich, verfilmt wurde vor ein paar Jahren. Mhm. Marsianer habe ich mal gesehen und ich weiß, dass ich den ganz gut fand. Aber jetzt auch nicht so gut, dass ich ihn jetzt seitdem nochmal geguckt hätte, aber ich weiß, dass ich den grundsätzlich ganz gut fand. So, das war's ehrlich gesagt. Ansonsten bin ich ja nicht so die Leseratte, von daher geht sowas gerne mal an mir vorbei und man muss mich dann durch so einen Film mit der Nase draufstoßen. Aber
du hörst doch auch viel. Ich
pendel seit 2 Jahren nicht mehr.
Ach so, ja, okay, das macht natürlich viel aus.
Ich pendel seit 2 Jahren nicht mehr. Deswegen höre ich selten nur noch Hörbücher. Zum Einschlafen, Hörer unseres Podcasts werden es wissen, höre ich sie nicht, weil dann muss ich immer so oft zurückspulen und dann weiß ich nicht, wo ich war. Und ganz ehrlich, ich gehe zwar auch ganz oft ins Fitnessstudio seit einem Jahr, aber da habe ich wirklich getestet, da kann ich mich nicht auf Geschichten konzentrieren. Da werde ich habe zwar jetzt keine Podcasts gehen. Politische Podcasts, politische Diskussionsrunden, was tun, Herr General, geht alles, aber Hörbücher, da schweifen meine Gedanken dann doch irgendwie ab und dann habe ich den gleichen Effekt auf dem Laufband, wie wenn ich einschlafe. So, was hat der jetzt gerade nochmal gesagt? Das habe ich nämlich wieder festgestellt, als ich der Heckenritter gehört habe, aber das war so kurz, das ging ja dann. Aber ja, ich fahre kein keine langen Strecken mehr im Auto.
Das ist lustig, da sind wir wirklich komplett gegensätzlich. Ich kann mir Hörbücher eigentlich ganz gut zum Einschlafen anhören, weil ich den Timer dran mache, immer auf diese 30 Minuten und dann ungefähr weiß, wo ich dann einschlafe. Mhm. Deshalb habe ich auch ganz viele Hörbücher, ganz viele Bücher schon durchgehört beim Einschlafen. Ich kann beim Sport sehr gut mir Hörbücher anhören, vor allen Dingen beim Joggen und sowas, weil dann ist mein Kopf frei. Gut, beim Bootcamp, was ich mache, Zirkeltraining ist was anderes, aber da habe ich auch keine Zeit, nebenbei irgendwas zu hören. Aber deshalb, Andy Weir, bin ich jedenfalls von seinen 2 von 3 Romanen riesiger Fan von, weil ja, Der Marsianer als Film war gut, aber das Buch, wie es meistens ist, ist natürlich deutlich, deutlich besser. Und das höre ich mir immer wieder mal gerne durch. Dann hatte er zwischendurch nochmal Artemis, wo so ein bisschen um so eine Mondstation ging, beziehungsweise um eine Mondstadt. Das war okay, war aber nach dem Marsianer echt nicht der große Wurf. Und 2021 hat er dann Der Astronaut rausgebracht. Und das heißt im Deutschen Der Astronaut Project Hail Mary, weil der Roman unter dem Titel Der Astronaut rausgekommen ist. Und natürlich ganz viele Leute den Astronauten als Titel des Buches auch mit dem Film verbinden. Und auch hier war es im englischen Original, war es der Roman Project Hail Mary. Und deshalb promotet man heutzutage dann den Film mit Der Astronaut, Gedankenstrich Project Hail Mary. Der schöne KI-Gedankenstrich, der auch in Filmen verwendet wird, so ungefähr. Und das Buch habe ich mir jetzt 2-mal durchgehört. Einmal 2021, als es rausgekommen war, direkt super. Dann habe ich gehört, da kommt der Film raus. Dann habe ich es mir entsprechend vor 2 Monaten nochmal durchgehört, weil ich mich da so schön dran erinnern wollte. Und habe mich richtig auf den Film gefreut. Ich habe mich nicht darauf gefreut, wie der Film vermarktet wurde. Das ist was ganz anderes. Weil der Film wurde katastrophal aus meiner Sicht, aus der Sicht von Buchfans vermarktet. Nicht aus Sicht von Vermarktern vermarktet. Aber das Buch, muss man sich jetzt erstmal vorstellen, fängt stumpf damit an, wenn man sich keine Inhaltsangabe durchliest, dass ein Typ aufwacht, nicht weiß, wo er ist, erstmal alles erkunden muss und dann rausfindet, wo er überhaupt ist und was er da macht und dass er sich plötzlich an Dinge erinnert und kann, die nicht klar war. Dass er dann am Ende ein Astronaut ist, der auf dem Raumschiff ist, das wird erst nach 20, 30 Seiten überhaupt klar, übertrieben, aber wird erst nach einer ganzen Weile klar. Und hätte man den Film so vermarktet, wäre es noch spannender gewesen, aber wahrscheinlich natürlich nicht so dann eingeschlagen, weil dieses Mystery Moment heutzutage klappt nicht mehr. Okay, ich bin schon wieder viel zu tief drin. Worum geht's? Der Astronaut mit Ryan Gosling. Ganz kurze Inhaltsangabe. Es geht um, ja, jemanden, der auf einem Raumschiff aufwacht und herausfinden muss, wo er da ist. Aber das nimmt nur 2 Minuten in den Film rein. Und es klar wird, dass er scheinbar den Auftrag hat, die Erde zu retten, weil die Sonne stirbt und er eigentlich ein Lehrer ist und ganz allein da klarkommen muss und auf ein außerirdisches Wesen trifft.
Ja, das war auch mehr oder weniger das, was schon im Trailer zu sehen war. Der Film geht lange, 154 Minuten. Da wären sicherlich 20 Minuten weniger, wären auch nicht so schlecht gewesen. Regie führten Phil Lord und Chris Miller. Die haben zusammen Drehbücher früher geschrieben für den Lego-Film, für die beiden Lego-Films, für den Spider-Man Across the Spider-Verse und Universe. Die haben aber auch Wolkig mit Aussicht und Fleischbällchen geschrieben. Die waren aber dann auch eben bei besagten Filmen, dem Lego-Batman-Film und so weiter, der übrigens sehr lustig war. Ja, ich erinnere mich noch. Haben die da durchaus Regie geführt, vor allem eben der Phil Lord und Chris Miller hat neben diesen Filmen dann noch Cocaine Bear gemacht, der steht noch auf meiner Liste, den habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gesehen. Sie haben aber auch dieses Remake, hat aber auch dieses Remake von 21 beziehungsweise 22 Jump Street oder 21 und 22 Jump Street gemacht. Also die kommen so ein bisschen aus der leichten Muse, um es mal so zu sagen.
Und das Wichtigste für Nerdizismus-Fans eigentlich, wo sie herkennen sollten, ist, dass sie die Originalregisseure hinter Solo, Star Wars Story waren, bevor sie dem Ganzen rausgeschmissen worden sind und Ron Howard den Film zu Ende drehen sollte.
Ich bin immer noch gespannt, was wir da gesehen hätten.
Ja, Ja.
Wirklich gespannt, was wir da gesehen hätten. In den Hauptrollen sehen wir besagten Ryan Gosling als Ryland Grace. Er ist, wie gesagt, Mittelschullehrer und ehemaliger Molekularbiologe. Dann haben wir Sandra Hüller. Sie spielt die Eva Stratt. Und Sandra Hüller habt ihr vielleicht letztens erst gesehen, wenn ihr den durchaus, ich habe ihn noch nicht zu Ende gesehen, aber nicht, weil er so schlecht war, sondern weil einfach irgendwas dazwischen kam und ich habe dann noch nicht wieder angefangen, Zone of Interest gesehen hat, der, glaube ich, gerade auf Amazon läuft. Oder ihr könnt auch Anatomie eines Falls gesehen haben. Das sind so die bekanntesten internationalen Produktionen. Ansonsten ist sie natürlich wie jede anständige deutsche Schauspielerin mindestens einmal im Polizeiruf aufgetreten. Alternativ wäre auch ein Tatort drin gewesen. Aber in der Tat war es nur ein Polizeiruf. Sie war in Fuck You Goethe 3 dabei. Aber ihre bekannteste deutsche Rolle war eigentlich in Toni Erdmann. Da hat sie nämlich die Ines gespielt, also die Tochter von der Hauptfigur, dem Toni Erdmann. Und da ist sie eigentlich so auf der großen Filmfläche so wirklich, also zumindest habe ich sie dann da wirklich wahrgenommen.
Und Pflicht für so deutsche Schauspieler ist ja meistens auch in so einer Soap wie GZSZ aufzutreten. War sie in sowas dabei?
Das gucke ich mal eben schnell, ob sie in sowas auch dabei war. Warte mal. Nee, in Serien, nee, sie hat doch viel Theater gespielt, ja, in Jena, Leipzig.
Okay, ja, dann brauchte sie keine Soap, dann war sie
ja genau unterwegs. Und die liest auch ab und zu mal Behörbücher ein, aber ich sag mal so, die ganz niederen Niederungen, Tatortreiniger wäre vielleicht nochmal eine Folge gewesen, ja.
Ja, okay.
Da hat sie nochmal mitgespielt, aber das war's ehrlich gesagt eigentlich. Ja, und dann haben wir noch weiter ich kann mal gucken hier. Ach ja, genau, als Rocky haben wir James Ortiz. Da muss ich sagen, weißt du,
wer nicht das Alan ist? Tiddick.
Nee, nicht Alan Tiddick. Nee, nicht Alan Tiddick, ja. Und auch nicht Andy Serkis. Ja. Und die restlichen sind eigentlich erstmal unter ferner Lief. Man könnte vielleicht noch Leland Bryce erwähnen. Den kennt man aus The Bear. Der spielt den Karl, der sei also ein Bodyguard oder vom Secret Service. Der sagt eigentlich nicht viel, aber es ist ehrlich gesagt sehr lustig, indem er also nicht so viel sagt und der hat auch eine ganz gute Chemie mit dem Ryan Gosling. Ja, ja. Musik kommt von Daniel.
Einen könnte man noch kennen.
Ja. Ja.
Ken Leung, den kennt man aus Lost.
Ach ja, stimmt, genau, aus Lost. Ja, ne? Ganz genau, richtig. Ja. Der hat in Lost mitgespielt, auf jeden Fall. Der war auch noch in Joker Folie à Deux, war er auch noch dabei. Den letzten Avatar, den aber eben The Last Airbender, nicht die Avatar-Filme. Und er hat auch in Star Wars Force Awakens mitgespielt. Da war er der Admiral Satura, also einer von den, ja, also von daher, ab und zu ist er dann schon mal auch durchs Bild geüpft. Die Musik ist von Daniel Pemberton. Dessen Oeuvre besteht hauptsächlich aus Fernsehserien. Da hat er aber zum Beispiel die berühmte Black Mirror-Folge USS Callister vertont.
Okay, ja.
Er hat die Musik auch eben zum Spider A New Universe gemacht. Er macht aber auch die Musik zu Enola Holmes. Hier mit, mein Gott, wie heißt sie, die aus Stranger Things? Millie Bobby Brown. Ja. Ja. Sehr, sehr unterhaltsame Sherlock Holmes-Varianten. Ja, kann ich nur empfehlen, zwei Netflix-Filme, 1 und 2.
Und wieso, ja. Und da fällt mir halt mal ein, wenn du jetzt so die USS Callister sagst, wieso ist eigentlich passend zu unserem letzten Podcast, alle Serien schaffen bessere Star Trek zu sein als Star Trek selber.
Ja, allerdings, ganz genau, ist auch so, hast du vollkommen recht. Ja, und dann haben wir an der Kamera noch den Craig Fraser, der hat zum Beispiel The Batman gemacht, der hat Dune gemacht, der hat auch Mandalorian viele Episoden gemacht, Zero Dark Thirty, also das ist schon ein gestandener Kameramann. So, und damit hat man ehrlich gesagt wirklich eine richtig gute Riege und es ist auch ein guter Film rausgekommen. Ich musste allerdings nachgucken, was der Begriff Hail Mary bedeutet und wo der herkommt. Weißt du das? Ja.
Ich weiß, dass er irgendwie aus irgendwas mit einem Schiff, Boot kommen muss, ist auf jeden Fall eine Selbstmordmission, mehr oder weniger. Ich hab's mal genauer gewusst, ich hab's nicht mehr richtig im Kopf.
Ja, da liegst du ehrlich gesagt ein bisschen falsch, denn
okay.
Denn der Begriff stammt aus den 70ern aus dem Football und das würde man im Deutschen vielleicht übersetzen mit Verzweiflungspass. Ja, also okay. die Teams kabbeln sich um den Ball oder um das Ei viel mehr, ja, und dann hast du eben einen Pass, der typischerweise aus Verzweiflung gespielt wird und eigentlich nur sehr geringe Chancen auf Erfolg hat, aber wenn er Erfolg hat, hast du halt einen sicheren Touchdown. So. Und,
siehst du, das ist mal wieder mit diesem Halbwissen, was kein Wissen ist.
Und der Spruch wird Roger Staubach zugeschrieben, der nämlich da einen verzweifelten 50-Yard-Touchdown-Pass geworfen hat und im Interview danach sagte, "Closed my eyes and said a Hail Mary." Ja.
Okay, interessant. Ja.
Und deswegen, und dann macht das natürlich auch irgendwie so Sinn, weil ich mir dachte, so Heilige Maria.
Wo, also ja. mir war schon klar, dass es quasi eine Verzweiflungstat ist. Dieses Hail Mary habe ich schon öfters gehört, aber dann war mir in der Tat nicht bewusst, wo es hergekommen ist.
Ja, now you know. So, jetzt haben wir also die Formalien aus dem Weg. Ja, was soll ich sagen? Mhm. Also ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und bin froh, dass endlich mal ein nicht IP-basiertes Franchise, nicht Franchise im Kino und dann auch Science Fiction im Kino so einen Erfolg hat. Das freut mich. Ja?
Ja.
Weil es hoffentlich auch in Richtung Studios mal wieder ein Signal setzt. Macht gerne was Gutes, macht gerne was Neues. Am besten was Neues Gutes. Ja. Und es kann Erfolg haben. Es kann wirklich klappen. Ja, man muss nicht zum 10.000. Mal irgendeinen alten Star Wars oder Dune oder sonst irgendwas durchnudeln, wenn es um Sci-Fi geht. Man kann auch mal was Neues. Es muss ja alles funktionieren hier. Mickey 17 war zum Beispiel eher so grottig. Aber das war erstmal so meine Gedanken, nachdem ich die Performance von dem Film gesehen habe und nachdem ich den Film gesehen habe und gesagt habe, ja, der hat mir gefallen, auch wenn er doch sehr umständlich erzählt war. Ist der im Buch auch so umständlich erzählt?
Dazu muss man sagen, dass dieser Film auch wirklich eine sehr undankbare Aufgabe hatte, weil das Buch deutlich massiver ist. Und du hast gesagt, das ist der hinter der Musik davon eher aus dem TV-Business kommt. Ehrlich gesagt, dieses Buch hätte sich so großartig für eine TV-Serie angeboten, mit dem, wie es aufgebaut ist, dass es wirklich schade ist, dass sie nicht den Weg einer TV-Serie gegangen sind. Das ist ein verdaulicheres Produkt, das muss man sagen. Und den Film wird man sich wahrscheinlich öfters ansehen als eine TV-Serie. Aber dadurch musste der Film leider auch sehr leiden. So als Buchleser, Buchhörer ist mir da schon einiges aufgefallen. Einiges, was auch runtergefallen ist im Plot, was auch gar nicht erklärt worden ist, was ein wesentlicher, essentieller Teil von diesem Buch eigentlich war, dass sie natürlich aus Zeitgründen umschneiden mussten. Ich kann schon mal sagen, der erste Teil des Films war unglaublich gerusht. Also bis zu dem Punkt, wo sie bei Rocky ankommen, sehr viel übersprungen, sehr viel zeitlich durchgegangen, wo man vor allen Dingen mit Rylan. Ich kann mir die Namen von diesen Protagonisten von Andy Weir nie merken, aber auch immer nur, weil die aus ihrer Ich-Perspektive geschrieben werden. Der sagt gar nicht mal so oft seinen Namen. Bis er übrigens auch auf seinen Namen kommt im Buch, ist es noch was anderes. Der hat nämlich keinen Zugriff auf den Computer im Raumschiff gehabt, weil der Computer erstmal gesagt hat, wie ist denn ihr Name? Boah, ich hab keine Ahnung, sag du mir meinen Namen. Wie ist denn ihr Name? Und es geht ein paar Tage so, bis er sich endlich mal daran erinnert und der Computer ihm ein bisschen mehr auf diesem Schiff machen lässt und nicht einfach überall rumkraxeln lässt, dass er in andere Bereiche reinkommen kann. Egal, sehr viel durchgerusht ab dem Moment, wo Rocky da war und sie quasi die ganze Kommunikation mit Rocky hatten, da hat er sich Zeit gelassen. Was auch wichtig ist, weil diese Beziehung zwischen ihm und Rocky sehr fundamental für diesen Film und für das gesamte Buch ist. Und dann am Ende, wo doch im Finale, vor allen Dingen nachdem sie bei dem Planeten waren und die Taufagen oder wie sie jetzt am Ende hießen. Ja, du bist wieder stumm übrigens.
Astrophagen.
Nee, Astrophagen waren die einen und ich Und das Finale haben sie wieder unglaublich gerusht. Ich kann gleich gerne noch ein bisschen was dazu sagen, welche Änderungen damit drin waren. Deshalb, ich fand ihn gut, den Film, Allerdings hat man ähnlich wie bei anderen Buchverfilmungen als Leser sich an sehr vielen Stellen sehr gehetzt gefühlt, auch wenn für Nicht-Leser wahrscheinlich ein etwas anderer Eindruck da entstanden ist.
Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich fand es sehr konstruiert, ein bisschen aufgebaut. Ich bin ja nicht so der Freund von den solchen Rückblenden und so. Und ich fand auch die Story, warum, also die Frage, warum er jetzt auf dem Schiff ist, war für mich gar nicht so die treibende in dem Fall. Also das war ja so der Reveal-Spoiler. Er ist nicht freiwillig auf dem Schiff. Und das war das ja
haben sie auch abgeändert.
So der Big Reveal am Ende war für mich jetzt nicht, dass ich das jetzt habe kommen sehen, aber das war für mich jetzt gar nicht so, dass oh Gott, ich bin geschockt, ja, sondern es gab so zwei, drei Stellen, wo ich sagen muss, okay, da war jetzt für mich diese Bedrohung durch diese Astrophagen, die also irgendwie die Sonne verdunkeln, die war also okay, ja, die Sonne wird dann dunkler und dann wird's auf der Erde kälter und das ist scheiße. Okay, habe ich verstanden. Ja. Aber warum, wieso, weshalb, habe ich nicht so ganz gecheckt. Und auch den Versuch, wie sie das dann, das war also alles, ging alles ein bisschen im, ich habe ihn auf Englisch gesehen, ging ehrlich gesagt alles ein bisschen im Technobubble unter. Und ich weiß auch, das habe ich schon mitbekommen, dass das Buch sehr wissenschaftlich fundiert ist im Rahmen dessen. Ja. Und da, wo George R. R. Martin sich gerne in endlosen Beschreibungen von Königshäusern ergeht sich wohl Andy Weir dann gerne in endlosen Beschreibungen irgendwelcher astronomischer und physikalischer Tatsachen, oder?
Hundertprozentig. Das, was der macht, das ist auch so viel. Also ich als Laie sag, das ist jedenfalls argumentativ schon sehr gut gemacht, wie er es da reinbringt. Auch die ganze Story, warum die Erde in Gefahr ist und sowas. Die haben halt eigentlich wirklich so eine Ticking Time Bomb, wie es anderen Filmen haben, dass das Raumschiff schnell losgeschickt werden muss, weil die am Ende nur knapp 30 Jahre haben, bevor der Planet völlig unbewohnbar wird, in eine Eiszeit verschwindet. Und selbst das ist ein Longshot, den die sich da durchführen, weil du musst erstmal 4 Jahre dahin fliegen und diese 4 Jahre sind wegen der Zeitrelation für auf der Erde 14 Jahre, weil er annähernd Lichtgeschwindigkeit fliegt oder jedenfalls ganz viel und dann haben wir ja diese ganz krassen Effekte, dass das für den, der es fliegt, kürzer ist als den, der es für den es beobachtet. Deshalb muss der dahin fliegen und selbst die Drohnen, die dann zurückfliegen, die bräuchten 15 Jahre oder 12 Jahre, um zurückzukommen und dann müssen die erstmal die Lösung rausfinden, ob die überhaupt für die funktioniert. Deshalb, das war schon erstens für den Astronauten, die da fliegen, ein Selbstmordkommando und zweitens auch ein Longshot für alle, die auf der Erde zurückgeblieben sind. Ein ganzer Subplot ist auch in diesem Buch, wie die versuchen, die Erderkältung aufzuhalten, indem sie zum Beispiel am Nordpol Atombomben explodieren lassen, damit das ganze Methan freigelassen wird und die Erderwärmung extrem zunimmt, damit man so ein bisschen dagegen arbeitet, was ein riesiges ethisches Problem ist, die Erderwärmung zu beschleunigen, wo man dann Jahre, Jahrzehnte lang dagegen gearbeitet hat, aber die jetzt Maßnahmen durchführen müssen, damit diese Erderwärmung durchgeführt werden kann. Also für alle, die da interessiert sind, lest oder hört euch das Buch durch. Ich find's auch nicht so dramatisch wie so ein George R. R. Martin, der natürlich, oder so ein Tolkien, der sich in langen Beschreibungen ergötzt, macht ein Andy Weir das sehr humorvoll und sehr kurzweilig, genau diese physikalischen Dinge für Laien zu beschreiben.
Okay, ja, schau an. Und da hat's mich einfach ein bisschen verloren. Ich habe auch nicht so wirklich ganz verstanden, vielleicht wurde es im Film auch gar nicht erklärt, warum jetzt der Rocky nicht in der Atmosphäre leben kann.
Der lebt, also das auch hier, das wurde ein bisschen wieder vernachlässigt im Film, das kann man nicht alles erklären. Für Ryland ist halt ein großes Thema, das hat man im Film mitbekommen, der eine wissenschaftliche These aufgestellt, dass Leben nicht auf das Leben nicht wasserbasiert sein muss, kohlenstoffbasiert sein muss. Waren die Astrophagen am Ende doch, Was übrigens auch hier wieder mit reinspielt, dass wahrscheinlich die Astrophagen oder Vorgänger von den Astrophagen für dieses, wie heißt die, Spermie-irgendwas-Theorie da ist. Dass
Panspermien, halt das, ja.
Panspermie, da, das ist so ein bisschen seine Grundlage, dass Rocky und er und die Astrophagen ähnliches Leben haben, weil diese Panspermie-Theorie damit wieder aufgenommen wird. Aber bei Rocky, der Planet, der ist eigentlich eine Methanatmosphäre. Und auch das, was wir am Ende im Film sehen, die haben kein Wasser auf dem Planeten. Die haben auch nicht diese Küste und sowas. Das ist eigentlich unbewohnbar für Ryland. Aber die bauen ihm so ein kleines Habitat davon Wissenschaftlern dabei. Das wird in kleinsten Dingen da erklärt, was für eine andere Lebensweise und was für eine andere Physik hinter den Iridianern ist und wie die anders aufgezogen sind, wie die anders sich entwickelt haben, wie die ihre Raumschiffe entwickelt haben und deshalb auch nichts von Strahlung und sowas im Weltraum wussten und deshalb seine ganzen Kollegen draufgegangen sind. Also das, was viel in Nebensätzen hier in dem Film behandelt worden ist, da gibt's bei 99% der Dinge in dem Buch eine Erklärung für, die auch logisch ist.
Okay, das ist dann, glaube ich, ein bisschen was an der einen Stelle halt dann, also dass dann der Rocky dann plötzlich anfängt so zu verdampfen und zu brennen und so. Das kam halt so ein bisschen aus dem Nichts und das, ja, das war so einfach, das waren aber Details in einem sonstigen sehr gut unterhaltenden Film. Manchmal fand ich die Musik ein bisschen zu aufgesetzt. Ich fand's, wir hatten es ja im letzten Podcast von 2001, fand ich es natürlich schön, dass man hier beim Duett der zwei Raumschiffe dann ein Tango genommen hat und keinen Walzer. Es wäre auch zu sehr in your face gewesen, aber das fand ich dann wirklich nett. Ich bin auch sehr froh, dass sie auf David Bowie verzichtet haben, ja, weil den hätte ich auch nicht mehr hören können, ja, mit Major Tom oder so. Das war insofern alles okay, aber mir war es manchmal so ein Ticken zu kitschig, so, also so knapp drüber oder so kurz davor. Es hat immer noch so ein bisschen die Kurve gekriegt und ich hätte mir in der Tat statt dem ein oder anderen Buddy-Moment doch gerne mehr dann, was du gerade erzählt hast, von den Dilemmata auf der Erde erfahren, weil das hätte vielleicht nochmal die Dramatik auf dem Raumschiff erhöht, wenn ich wüsste, wie es um die Erde steht und dass sie zum Beispiel zu so einer Verzweiflungstat schon genötigt sind. Das hätte sicherlich nochmal die Spannung ein bisschen an Bord erhöht. Ich habe mich so ein bisschen erinnert gefühlt, bei der ein oder anderen Actionsequenz, wo er dann auch raus muss aus dem Raumschiff, um da diesen Proben einzusammeln. Das hat mich so ein bisschen an diese eine Szene erinnert bei For All Mankind aus der 4. Staffel. Wir gehen jetzt in die 5. Staffel, ne? Dann war es die 4. Staffel, wo sie auch.
Nächste wird übrigens die letzte sein.
Genau, wo sie auch auf das russische Raumschiff treffen und da auch plötzlich diese Raumschiffe in so Spin geraten und die zwei dann da. Ja. Und das fand ich aber ehrlich gesagt bei For All Mankind dann spannender, um ehrlich zu sein. Weil hier war ja so ein bisschen klar, ja, okay, jetzt geht er nicht drauf, ja. Und von daher, das waren so, aber es ist wirklich Jammern auf unglaublich hohem Niveau, denn der Film hat mich sehr gut unterhalten, auch wenn ich manchmal nicht so ganz wusste, okay, ist es jetzt eine Komödie, eine Actionkomödie, weil manchmal war es dann wieder sehr dark, so. Das war so ein bisschen so. Und er hat sich unglaublich viel Zeit genommen. Und das hätte ich vielleicht ein bisschen eher gestrafft, so, komm mal auf den Punkt. Worum geht's denn eigentlich jetzt hier? Get on with the show. Ja. Ich meine, das, was du vorhin erzählt hast mit, er wacht auf, hat kein Gedächtnis, das ist ja der Plot jedes Rollenspiels.
Ja, aber das ist trotzdem in dem Buch wunderbar realisiert. Und auch, warum er das Gedächtnis verloren hat.
Okay, das wird hier ja gar nicht klar.
Genau, im Buch kommt nämlich raus, dass Strutt ihm extra eine Droge gegeben hat, damit er sein Gedächtnis verliert und das erst im Laufe der Zeit wiederbekommt, damit er sich motiviert fühlt, die Erde zu retten. Und es ist halt auch einen bestimmten Grund, warum er dann am Ende auf das Raumschiff gesetzt wird, weil die ganzen Astronauten, die da rüber geflogen sind, die mussten in ein künstliches Koma versetzt werden. Basierend auf einer Technologie, die nötig war, dass du ein bestimmtes Gen bei dir aktiviert hast. Und das sind nur, glaube ich, 5% der Menschen, die dieses Gen überhaupt hatten, dass die diesen Tiefschlaf überstehen konnten. Und von diesen 5% musst du natürlich nochmal Qualifizierte rausfinden, die irgendwie in einer Art und Weise dafür da waren. Und da haben die ein ganzes Team für gebildet. Das waren die Astronauten, die du auch alle sonst gesehen hast. Und die Strat hat ihm verheimlicht, dass er auch das Gen hat und hat ihn eigentlich die ganze Zeit, die meiste Zeit dabei behalten, weil er noch eine Notfalllösung war und er in dem Projekt drin war. Und die konnten in der kurzen Zeit keinen geeigneten Wissenschaftler mehr mit dem Gen diesem Training unterziehen, dass es nicht zu spät wäre, das die ganze Mission zu launchen.
Ah, okay, ja, also ja, und da glaube ich wirklich,
das wäre einfach zu kompliziert für den Film.
Ja, ja, aber jetzt wurde das so alles erzählt, sei ja, das ist achteilige Serie.
Ja. Ja, exakt. Genau. Mhm. Und in der ersten Folge hätte man einfach nur ihn aufwachen in der Station in einem Raumschiff, wie er damit klarkommt, und erst ab der dritten Folge oder so überhaupt auf Rocky am Ende treffen müssen. Weil das ist auch so schön im Buch gemacht, wie er so langsam sich erstens an sein persönliches Leben erinnert und so nach und nach von der Mission erfährt. Er ist übrigens im Buch derjenige, der die Astrophagen benennt.
Okay.
Also er ist der Erste, der überhaupt damit in Berührung kommt und dann denen den Namen Astrophagen gibt. Und so weiter und so fort. Auch diese ganze Geschichte am Ende, wie er die, das wurde ja innerhalb von 2 Minuten mit den Generationen von Taumöben, die gezüchtet worden sind, abgehandelt. Es ist ein ganzes Drama, wenn die von dem Planeten wieder zum Raumschiff von Rocky fliegen, dass die Taumöben die Astrophagentanks leerfressen, weil die sich durch das Material von den Iridianern durchwarpen können, wo dann auch erzählt wurde, wie die überhaupt durch diese Struktur durchkommen und alle sowas. Das ist ein riesiger Handlungsstrang. Das ist das letzte Drittel des Buches, wie die da versuchen zurückzukommen und versuchen nochmal das Ganze zu retten und die Taumöben so zu züchten, dass sie in einer Atmosphäre wie Erit oder Venus überhaupt überleben können.
Oh ja, ist das okay. Also ich merke schon, es ist um einiges komplexer, ja. Dann hat man es dann doch ein bisschen sehr, sehr gestrafft. Ich meine, der Film sieht, also wie gesagt, Story-wise, das ist okay. Man kann dem Ganzen schon folgen. Beim einen oder anderen dachte ich mir, okay, habe ich jetzt nicht hundertprozentig verstanden, aber ist in Ordnung. Hast du gewusst, dass die Harry Styles-Nummer, die gesungen wird da in der Karaoke-Bar, dass die improvisiert war?
Nee.
Ja, die hatten eigentlich gar keinen Song, den sie da vorgesehen hatten, und dann hat sie gesagt, lass uns doch den nehmen, der passt doch wie Arsch auf Eimer. Sie wollten halt dieser Frau Stratt da noch ein etwas menschlicheres Antlitz geben, damit sie ist natürlich schon ein bisschen so die typische Deutsche. Ich fand's dann sehr nett, dass im Gegensatz zu Diane Krüger sie jetzt überhaupt nicht versucht hat, ihren deutschen Akzent im Englischen zu vertuschen. Ja. Was ich dann im Zweifel immer ein bisschen sympathischer finde, als wenn man krampfhaft versucht, es zu tun. Und von daher hat sie natürlich jetzt schon ein bisschen so die Klischee-Deutsche gegeben, so haben sie Humor, nein, und so. Aber das war trotzdem okay. Und durch diese, es sind keine Schenkelklopfer drin, aber einfach, dass die Charaktere einem sehr schnell, und das schafft der Film, sehr schnell ans Herz wachsen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Und natürlich ist so ein Rocky schon, der hätte jetzt genauso von Pixar sein können. Ja.
Ja.
Aber trotzdem musst du es auch erstmal schaffen, in der Animation im Felsblock erstmal einen Charakter einzuhauchen, ohne Augen, ohne.
Er war, glaube ich, eine Puppe, komplett.
Ja, war sogar eine Puppe. Okay.
Ja. Genau. Nee, das ist, ich meine, diese ganze Geschichte rund um die Kommunikation von Rocky und ihm, wie sie so langsam lernen, die Sprache gegenüber zu sprechen und sowas. Und natürlich braucht man im Film, kann man nicht den inneren Monolog von Ryland darstellen. Deshalb haben sie am Ende die Sprachausgabe für Rocky gegeben. Aber er versteht halt im Laufe der Zeit im Buch auch seine Töne zu interpretieren, so dass er nicht mehr den Computer braucht, um mit ihm zu sprechen. Ne, das ist auch noch mit da drin, weil die Iridianer über Töne kommunizieren und Ryland irgendwann wirklich lernt, diese Töne als Sprache zu interpretieren, so in der Richtung. Und da haben sie jetzt müssen sie sich im Film die Abkürzungen dafür nehmen, und das ist auch völlig in Ordnung. Aber das meine ich jetzt wieder als Buchleser, kann man nicht davon weg, dass man dieses Buch im Hinterkopf hat. Deshalb kann ich diesen Film auch nicht komplett objektiv bewerten. Ich fand ihn amüsant, ich fand ihn auch genau wie den Marsianer eine gute Umsetzung, eine gute Adaption. Mir hat der visuell sehr gut gefallen, der hat mir erzählerisch gut gefallen. Der Ryan Gosling hat den Ryland super dargestellt. Die Strut wurde mir sogar noch ein bisschen zu sympathisch im Gegensatz zum Buch dargestellt. Da ist sie noch mehr Vulkanierin so in der Richtung und eiskalt. Da hätte ich mir noch andere Richtungen gewünscht, aber den Kern, und das ist ja mal wieder wichtig, den Kern der Erzählung, den haben sie getroffen damit. Und das macht diesen Film sehr stark.
Ja, absolut. Und dann war es auch wirklich unterhaltsame 2 Stunden wäre schön, 2,5 Stunden. Ja. Aber es sah auch fantastisch aus, das muss man auch sagen. Also da haben sich wirklich die Special Effects keine Blöße gegeben. Also da ist mir wirklich nichts aufgefallen. Und dann wirkt natürlich sowas im Kino wunderbar. Und man hat solche, ich mochte das auch zum Beispiel bei Gravity, das mochte ich auch. Ja. Solche, wenn du so richtig schön viel vom Weltraum und so weiter siehst. Und auch das mit der Schwerelosigkeit war gut umgesetzt. Das Raumschiff fand ich auch sehr angenehm realistisch und trotzdem so leicht spacey. Das war alles ganz gut. Also hat mir rundum gefallen. Kann ich gar nicht anders sagen, kann ich auch voll und ganz empfehlen, auch wenn man vielleicht mit dem Genre an sich jetzt ein bisschen fremdelt, ist es ja am Ende ein schönes, nicht allzu rühseliges Freundschaftsgeschichtenstück, also von daher von mir volle Empfehlung, geht da rein.
Und das ist es, was gutes Sci-Fi ausmacht, das ist ja schon, das Buch ist hart Sci-Fi, aber da werden Konzepte für auch den Idioten nebenan wunderbar übersetzt, dass man wieder fasziniert ist von dem Ganzen. Das ist ja auch was, wo wir in unserem letzten Star Trek Podcast drüber gesprochen haben, ne?
Ja, also in diesem Film sind genug Ideen drin, bei denen sich Kurtzman für die nächsten 3 Jahre wieder bedienen kann, ja. Und es wäre vielleicht gar nicht so dumm, wenn er es wenigstens da macht, weil dann habe ich es noch nicht zum 10. Mal gesehen, sondern nur zum 2. Mal. Ja, also ich würde mal sagen, guckt ihn euch an, er lohnt sich, geht rein und habt viel Spaß.
Liest oder hört das Buch.
Und anscheinend werde ich jetzt dann auch mal machen. Und dann besorge ich mir das einfach mal auf meiner Flatrate. Und jetzt mal erstmal Folgendes. Ich gehe jetzt mal nach oben und gucke mir den Harry Potter Teaser-Trailer an zur neuen Harry Potter Serie. Der kam nämlich raus, während wir gesprochen haben. Ganz genau. Und in diesem Sinne nehmen wir einen echt überraschten Michael jetzt mit, der jetzt gerade ganz gebufft ist und sofort guckt, dass er sich den anschauen muss. Und die werden wir natürlich auch in aller Gänze besprechen bei den Serien-Checkern. Da dürft ihr gerne mal ein Abo dalassen, aber freut euch drauf, auf nerdizismus.de geht's auch wieder weiter. Wir gehen wieder mal öfters ins Kino und wir haben ja noch unsere Star Wars Besprechung, die wir irgendwann auch mal machen werden. Und in diesem Sinne, machtet Jutta draußen. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst ein paar Bewertungssterne da und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.